das Thema, das mich so ein bisschen umtreibt seit längerem. Und ich glaube eben, letztlich, buchstäblich alle Menschen heute, ist irgendwie die ganze Frage, wie kann all das, was wir leben und was wir machen, irgendwie verstanden werden im Kontext von einer relativ schwierigen Geschichte oder schwierigen Geschichtsphase, in der wir stecken. Man merkt ja auf alle Arten, dass die Menschen sich Gedanken machen über das Leben. Ich habe in den Standpunkt von der NZZ in einer Sendung gehört, wo der Chefredakteur gesagt hat, im Gespräch, ja, irgendwie hat das Covid unsere Endlichkeit uns wieder bewusst gemacht. Ich habe damals gedacht, hast du eigentlich noch nie die Bibel gelesen? Dort steht schon vor Tausenden von Jahren, oder Mose geschrieben hat, Herr, lehre mich bedenken, dass wir sterben werden, damit wir klug werden. Das ist ganz klar. Dann die Endlichkeit und die Frage vom Leben respektive vom Ableben beschäftigt die Menschen mehr denn je. Ich gehe immer wieder über so einzelne Sendungen und Sachen rein, wo man darüber diskutiert, wie könnte man das machen, dass man auch länger lebt. Kürzlich habe ich einen Bericht gehört, wo sie gesagt haben, man findet langsam raus, dass eigentlich die Lebensdauer oder umgekehrt, das Altwerden liegt in der Zusammensetzung vom Blut. Da hat es Sachen drin, wenn die überwiegend und positiv sind, dann nachher bleibt man länger jung. Wenn es mit der Zeit das eine weggeht und das andere zunimmt, wird man älter. Und das probiert man aus an der Ratte heute. Und da fragt man sich immer, warum denn die Ratte? Und das hat damit zu tun, dass die Ratten eben biologische Ähnlichkeiten haben mit uns. Das ist komisch, aber das ist bei vielen Sachen so. Ich habe mal kürzlich gelesen, dass die Alligatoren, die dort in diesen Weihen rumschwimmen, wo man in den Everglades oder so hat, im Grunde genommen gar kein Reptil sind, sondern Vögel. Vom Konstrukt her sagen, das war eine Art Saurier, der ist gestanden auf den hinteren Pfoten und ist mit einem langen Schwanz und eigentlich ist er vom Skelett her ein Vogel, darum legen sie übrigens auch Eier. Und da gibt es ganz viel zu diskutieren. Also so viel zu den Ratten. Dann haben sie die Ratten aus, haben die Ratten getestet. Und haben, weil sie sagen, wenn es bei den Ratten funktioniert, geht es vielleicht auch bei uns. Und haben herausgefunden, wenn man einer alten Ratte Blut von einer Jungen gibt, lebt sie länger und wird wieder lebiger. Das heisst, sie haben so Ebene gebaut mit Löchern und geschaut, wo ist der Eintritt in ihres Zuhause. Wenn sie älter geworden sind, haben sie es nicht mehr gefunden. Wenn man das Blut von einer Jungen gegeben hat, hat sie es schnell wieder gehabt. Und umgekehrt, wenn man einer Jungen Blut gegeben hat von einer Alten, ist sie schneller alt geworden und nicht mehr rausgekommen, wo sie ist. Da haben wir kürzlich im Spital einen Haufen Blut gegeben und ich dachte, was haben sie mir echt reingelassen? Man weiß ja nie genau, was man dann wirklich überkommt. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, die Endlichkeit beschäftigt einen. Sagen, wenn wir das hätten, könnten wir dafür sorgen, dass wir nicht mehr alt werden. Dann merkt man, das treibt um. Und das ist unterzwischen natürlich weltweit. Und da drin, in dem Kontext von dem Nicht-Wissen, wie ist das, wann hört es auf, warum hört es auf, bauen wir Gemeinde. Und wissen Sie, die Gemeinde, die Gott baut, ist im Letzten die Antwort an die Welt. Wenn du zum Lieb Jesu gehörst, fängst du an, Antwort zu geben an die Nationen. Weil die Bibel sagt, dass Gott sein Geheimnis von seiner Weisheit klar macht. Und zwar sowohl der unsichtbaren Welt wie auch der sichtbaren Welt durch die Gemeinde. Das ist Ausdruck von dem, was Gott sagt, ich will retten, ich will heilen. Ich will für die Ewigkeit das Ganze wieder in die Ordnung bringen. Und da ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen und treibt mich natürlich auch von dem aus um, was ich normalerweise mache. Und darum hat der Text auch genau aus der Apostelgeschichte als Satz dazu, sofort predigte Paulus in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Das ist das, was er gemacht hat, sobald er sich bekehrt hat. Ich möchte aber ein bisschen einen Anmarschweg machen und versuche, etwas verständlich zu machen, in einem viel, viel grösseren Bogen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich irgendwo geklickt habe, dass es einen Gott gibt, der hat weder Anfang noch Ende. Der hat noch nie ein Problem gehabt, hat auch heute keins und hat auch in Zukunft keins, weil er eben Gott ist. Niemand hat ihm je gesagt, was er müsste machen. In der Bibel steht, wer ist je mein Ratgeber gewesen? Ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund, ohne dass jemand irgendjemand mal gesagt hat, hey du Gott, ich hätte eine Idee. Ich probiere das manchmal auch, er lässt nicht. Ohne dass er je etwas hätte müssen. Er ist eben Gott, hat er sich entschieden, aus absolut freien Stücken, ohne irgendjemals irgendjemandem Rechenschaft zu ziehen. Und hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Und das Unfassbare uns zum Bilde. Ohne einen Grund. Ohne Mangel. Versteht ihr? Gott hat nicht etwas vermisst. Er ist Gott. Das meinen wir amig. Aber das ist nur seine überflüssende Liebe, die sagt, ich teile das gern, was ich alles bin und habe und kann und zur Verfügung habe. Aber nicht so, dass er sagt, oh je, ich bin ein armer Gott und jetzt muss ich unbedingt noch jemanden haben gegenüber. Das stimmt nicht. Das ist wirklich ein Irrtum. Das Unfassbare ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat und den Mensch reingesetzt hat und darum geht es dich und darum geht es mich. Kein Leben ist je anders geworden, außer ganz und gar freiwillig von Gott her. Sonst gibt es kein. Und jegliche Umgestaltung von dieser Wahrheit oder Umkehr oder probieren das noch etwas anders zu sagen, ist eine Irrlehre und will aus einem ewigen Gott einen Mensch machen. Und das ist er nie. Steht übrigens auch wörtlich. Denn ich bin kein Mensch. So ist es nicht. Aber er ist es ja dann geworden für uns. Es ist ganz ein grosser Schritt in die geistliche Reife und Entwicklung und Entspannung, wenn wir im Gemeindebau sind oder auch im Bau von unserem eigenen geistlichen Leben, in dieser Geschichte, in dieser Welt, wo man eben an der Ratte probiert herauszufinden, wie könnte ich ewig leben. Es ist ein grosser Schritt, wenn ich dort herkomme und in meinem Herz kann fassen, was der Paulus im Römerbrief festhaltet, wenn er sagt, ja, lieber Mensch, wer bist denn du? Sagt auch das Bild zum Bildner, warum machst du mich so? Kann nicht der Töpfer mit dem Ton machen, was er will? Es ist ein Ja zu dem Gott, der sagt, du kannst mit deiner Schöpfung machen, was du willst. Gott ist weder dir noch mir Rechenschaft schuldig. Die Frage ist auch nicht, ob ich das verstehe. Wenn ich es verstehen könnte, wäre es unter meinem Verstand. Dann wäre ja kleiner, sonst hätte es keinen Platz. Sollte der Gott in meinem Verständnis fassbar sein, dann wird er nicht mehr als Gott. Ist, glaube ich, klar. Und dann kommt das Unfassbare, das der Johannes schreibt in seinem Evangelium. Und das kennen wir. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Es war am Anfang bei Gott. Und jetzt kommt das, wo er im Grunde genommen das nur nachzeichnet und sagt, nichts ist geworden, was geworden ist ohne dieses Wort. Und das Wunder nachher, das Wort wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch, der Luther, und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des einen Gottes voller Gnade und Wahrheit. Ausgerechnet der ewige Gott entleert sich, er entäußerte sich. Das heißt, er verkauft sich. Im Englischen heißt he emptied himself. Er hat sich entleert und wird Mensch. Gellet freiwillig. Nie hat jemand gesagt, du musst. Niemals. Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es selber. Freiwillig. Ich nehme es übrigens auch einfach wieder. Und der sagt nachher zu dir und zu mir, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heisst, der ewige, heilige, absolut unantastbare Gott hat sich entschlossen und entschieden, sichtbar zu werden für dich und für mich, verständlich zu werden für uns, indem er Mensch geworden ist. Indem ein Teil von seinem Dasein für uns greifbar, sichtbar geworden ist, so stark, dass Jesus kann sagen, wenn du mich siehst, siehst du im Fall den Vater. Und das Ziel ist ganz gewaltig, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Sie sind nicht äußerlich geboren und von einem Menschen gezeugt. Sie sind von Gott geboren. Und wenn wir zu dem ewigen Gott kommen und in dem innersten Verständnis sagen, also ihm gegenüber, habe ich im Fall nichts zu diskutieren. Wenn ich seine Souveränität anerkenne, wenn ich im Innersten kann sagen, du kannst machen, was du willst, entdecken wir jedes Mal, er ist ein liebender Vater. Das ist die unglaubliche Begegnung dann. Sagt, ist denn das wirklich? Ist er das, der mit offenen Armen mich erwartet, obwohl ihm noch nie jemand gesagt hat, was er zu tun hat? Das machen wir manchmal, oder? Sagen, also dort, die Sebi dort, weisst du, Herr, und der da und so, gell? Und andere zeigen wahrscheinlich auf mich und sagen, du musst mal den anschauen. Und zum Glück lässt er nicht. Und dann erleben wir den wunderbaren Vater. Und Jesus macht die Souveränität Gottes absolut klar und sagt, niemand kommt zu mir. Es ziehe ihn denn der Vater. Verstehen Sie? Das steht über dem Chaos von unserer Geschichte und Welt. Steht ein ewiger Gott, der absolut keinen Nachhilfeunterricht braucht. Der es nicht nötig hat. Der seine Liebe permanent beweist, unabhängig von allem, einfach da ist. Und so geschieht auch in der ganzen Verrücktheit der Weltgeschichte. Geschieht das Wunder, dass Gemeinden da sind, Menschen zum Glauben kommen, ihr ein Tauffest haben von Leuten, die bezeugen, ich will mit ihm gehen. Und der Herr tat täglich hinzu. Nicht ich, nicht du. Es ist sein Wirken. Die Initiative ist von Ewigkeit her bei Gott. Gott sei Dank. Auch heute. Und Paulus schreibt den Philipper, denn Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Jetzt gibt es in all dem drinnen natürlich einen Anteil, der liegt letztlich dann bei uns. Im Englischen würde man sagen, it is conditional. Es hat Bedingungen. Es gibt Anteile, die sind uns überlassen. Zum Beispiel, wie viele ihn aufnahmen. Das nimmt er nicht ab. Das bleibt bei dir, das bleibt bei mir. Ich entscheide mich am Morgen, mit wem ich durch den Tag gehe. Ich muss nur nicht meinen, ich kann durch den Tag gehen und Gott anfangen, die Agenda machen. Und ich muss auch nicht. Er hat die bessere. Es ist die Entscheidung, die wir kennen aus der Geschichte vom verlorenen Sohn, was heisst, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann wollte ich ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir und ich kann gar nicht mehr dein Sohn sein, ich kann nicht mehr dein Kind sein. Und dann entdecke ich einmal mehr, dass in meiner Umkehr ich lediglich endlich als richtigen Ort her schaue, um zu sehen, er wartet ja auf mich. Er ist eben doch ein liebender Vater. Und er rennt sogar auf mich zu und sagt, dich habe ich schon lange wieder mal gesehen bei mir. Das Geheimnis ist, man muss das einfach fassen im Innersten und das bisschen Glauben, das man hat, dort hersetzen. Denn ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde. Und der Glaube, wo der Schlüssel ist, dass Menschen überhaupt mit Gott in Beziehung kommen, wo Schlüssel ist, dass überhaupt eine Gemeinde entsteht, wo Schlüssel ist, dass jemand zur Taufe kommt. Der Glaube, schreibt der Paulus, kommt aus dem Hören. Das Griechische ist ein wunderbares Wort, das ich überall immer wieder erwähne, das Akoue heisst. Das eigentlich auch vom Wort Akustik kommt, aus dem, was man hört. Viele englische Übersetzungen sagen es aber so, of what is heard, von dem, was ich höre. Und das Gehörte, das kommt aus dem Wort. Und das Wort, das ist Christus, der Mensch geworden ist. Und wo das Wort eben nicht predigt wird, wird es auch nicht gehört. Und wo es nicht gehört wird, gibt es keinen Glauben. Und wo es keinen Glauben gibt, gibt es keinen Christen. Das ist ganz simpel. Der Paulus schreibt, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das ist so logisch, oder? Wir sollen sie aber hören, ohne dass jemand verkündet. Und jetzt ist Verkündigung bei weitem nicht nur das, was ich jetzt mache heute Morgen auf der Kanzel. Das kann natürlich ganz anders sein. Könnt ihr jetzt ein riesiges Fenster auftun und sagen, nur schon der ganze Bereich von der Kunst verkündet. So ist der Zinzendorf zum Glauben gekommen. Es ist um ein Bild gestanden, wo Jesus drauf war, die Kreuzigung. Und es ist gestanden, das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Dann hat er sich ja bekehrt und hat nachher den Dienst aufgenommen. Ihr wisst, er hat die Herrnhuter-Bewegung gegründet. Und alle unsere Losungen, die das Losungsbüchli lesen, die sind irgendwo dort letztlich gewurzelt. Und wo man ihm gesagt hat, du könntest eigentlich Kaiser werden, warum willst du? Und das ist wahr, oder? Er war ja Graf und hat gesagt, du wärst sogar auf der Liste gewesen, zum Kaiser werden. Jetzt wirst du irgendwie so ein Prediger, der gesagt hat, wie könnte ich so tief fallen und nur Kaiser sein? Das hat er vollkommen verstanden. Und es geht bei der Frage vom Glauben auch nicht darum, dass ich mit einer wahnsinnigen Masse komme. Das kennen wir doch auch, wenn wir in der Sonntagsschule sind, von Kind auf. Dass wenn der Glaube nur so gross ist wie ein Samenkorn, dann verschiebt er auch das Matterhorn. Also das ist nicht das Thema. Und wenn wir mit jemandem im Gespräch sind und spüren, wenn jemand sagt, ja, ich habe nur einen Funken, sage ich, das macht nichts, setz den Funken auf Jesus, das langt. Und das hat der Paulus getrieben, nachdem er wieder sehend worden ist. Er war unterwegs nach Damaskus, hat die Begegnung mit Jesus gehabt, wo er mit Hütten gestanden ist und gesagt hat, lieber Paulus, ich bin im Fall der, der verfolgt, Saulus damals noch. Ich bin im Fall der, den du verfolgst. Und dann ist er ja blind geworden und dann ist Hananias zu ihm gekommen und gesagt, der Herr schickt mich zu dir, dass du wieder siehst und dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Dann hat er sich ja sofort taufen lassen, hat nachher etwas gegessen und nachher heisst es uns sofort oder alsbald im alten Luther, predigt er in der Synagoge von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Das ist im Fall rechts Mindset-Changing gewesen, was er da in seinen Kindern hatte. Wir lesen nachher, alle, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist er nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht derselbe deshalb hierher gekommen, dass er die gefesselt zu den hohen Priestern führe? Und Saulus gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Und nach mehreren Tagen hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Das war die Reaktion. Das Evangelium geschieht in der Geschichte, nicht auf einer Palmeninsel. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht die Tore. Das müsst ihr euch vorstellen, wegen einem Töckli, der in der Stadt rumgelaufen ist. Sie bewachten Tag und Nacht die Tore. Sie haben das Gefühl gehabt, sie müssen wachen, um ihn zu töten. Die haben Angst vor ihm. Musst du dich auch fragen, warum? Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinunter. Das ist die Geschichte, die wir kennen aus der Sonntagsschule. Als er nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Die fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Der hatte ein furchtbares Spiessruten laufen gehabt, die ganze Zeit. Er hat immer gesagt, du bist gerade der Recht, der etwas sagen muss. Das war furchtbar. Und dann lassen wir Barnabas, nahm ihn zu sich, führte ihn zu den Aposteln, erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hatte. Und dann ist er ein- und ausgegangen bei den Aposteln und bei den anderen Jüngern, redete und stritt auch mit den griechischen Juden und sie stellten ihm nach, jedes Mal, sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Da war Evangelisation nicht cool gewesen. Und als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn wieder nach Tarsus. Dort ist er ja hergekommen. Der Paulus hat sein Damaskus-Erlebnis gehabt. hat umgekehrt. Und ich habe mir so überlegt, wo der zum Glauben gekommen ist, haben sie ein paar Tage bei sich gehabt. Das hätte ich mir echt gewünscht. Der Paulus, wieder sehend, frisch bekehrt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, einmal ein paar Tage lang in der Stube. Das muss gerade noch ein bisschen Dampf gehabt in der Hütte, das ganze Zeug. Das ist unfassbar. Das war grossartig. Und Geistesfülle hat sofort eine Folge in sich hin und die sagt, sofort predigt er. Gesagt, ich muss reden darüber. Man könnte nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Und selbstverständlich in der Synagoge, er hat den Anschluss gesucht in den Institutionen und natürlich auch sonst bei den Menschen. Der zentrale Inhalt von seiner Verkündigung war, dass Jesus Gottes Sohn sei. Und die Umkehr war enorm total. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und was mich jedes Mal wieder berührt, wenn ich so einen Teil so überhaupt in der Apostelgeschichte lese, ist, wie schnell dass es gondelt hat zwischen die Gemeinde hatte Gunst bei allem Volk, es hat es auch gegeben, phasenweise, haben es alle cool gefunden, am Anfang sowieso, bis der Stephanus gekommen ist und der Stephanus den Leuten mal das Müll sputzt hat und gesagt hat, sollen wir mal sagen, was ihr gemacht habt, wenn ihr wissen, wen ihr gekreuzigt habt, soll ich es euch gerade mal erklären? Und dann haben sie gesagt, das ist einigem augenblicklich. Und dann hat es gekehrt. Wir müssten jetzt ein bisschen Zeit haben. Dann würde ich sehen, das war wie ein Schalter. Nach dem Stephanus heisst es, der Herodes, der Sepp Herodes, der hier regiert hat, nicht der Erste gewesen, hat nachher die Jünger gefangen genommen, hat der Erste mal geköpft und dann heisst es, es gefiel dem Volk. Die gleichen, die die Gemeinde Gunst hatten, waren froh und dankbar, dass er jetzt anfängt, die Typen hinrichten. Und dann war ja der Petrus im Gefängnis gewesen. Geschlafen zwischen den Wächtern, obwohl er gewusst hat, morgen bin ich eigentlich dran. Das ist ja Geschichte für sich. Und dann haben sie angefangen, die Tore bewachen, haben Probleme bekommen, die Jünger haben ihm den Korb die Mauer abgelassen. Das tönt romantisch für uns, aber das war es im Fall nicht. Und was mich immer bewegt hat, es hat nachher einen Barnabas gebraucht. Als er hat wieder zu den Jüngern kam, hat gesagt, ihr glaubt mir das sowieso nicht. Und wir wissen, Barnabas heisst Sohn des Trostes, ein zypriotischer Levitischer gsi, ein Tempeldiener. Und der ist zwischen die gestanden und hat zwischen dem theologischen Gigant, das muss man ja beim Paulus sagen, man nimmt an, ist der gescheitste Mensch gsi überhaupt in seiner Zeit. Und ist zwischen ihnen gestanden und hat gesagt, mal, dem sein Zeugnis ist echt. Ich weiss nicht, was dein Job ist im Reich Gottes. Nicht jeder heisst Paulus. Und manchmal muss ich sagen, ich bin froh, dass ich das nicht muss sein. Ich werde auch nicht David sein, wenn ich dem sein Leben anschaue. König dort. Das war auch nicht schön. Aber man vergoldet das immer so ein bisschen. Aber das war nicht ganz so, wenn man ein bisschen genauer liest. Aber eins ist ganz sicher, zwischen ihnen braucht es Menschen, auch in der Gemeinde, in jeder Generation, bis zu der Seniorität. Der sagt, du könntest vielleicht eine Person sein, die Trost bringt und jemandem zurechthilft oder zwischen deinen stehst oder einen priesterlichen Dienst tust. Und sagst, ja, mein Job ist natürlich, ich gehe jetzt nicht verkünden, ich bin nicht der Paulus selber, aber ich schaue, dass ich zwischen deinen stehe und ich erkläre, wer er ist. Das gehört alles dazu und Gott legt in jeden Plan von unserem Leben hinein und in jedes Dasein eine ganz bestimmte Funktion, eine ganz bestimmte Salbung und die müssen wir wahrnehmen. Der Paulus hat sich helfen lassen. Ausgerechnet er. Hätte ja können sagen, ich weiss es im Fall besser. Und er hätte es ja auch gewusst. Sonst muss man einfach den Römerbrief wieder einmal lesen. Dann weiss man, was er weiss. Und der Sohn vom Trost, der hat ihm zurechtgeholfen. Und ich würde zusammenfassend einfach sagen, es gibt ganz viel Kontrast im Leben. Das Leben ist manchmal ein Widerspruch. Auch das geistliche Leben ist voller Widersprüche, weil wir nicht immer verstehen können, weil wir es nicht immer wissen, weil über dem Ganzen irgendwo der ewige Gott ist, der keine Ratschläge braucht, aber das Ganze einfach mal gemacht hat, da ist, schaut, Mensch geworden ist, dich berufen hat, mich berufen hat, in die Nachfolge, nachher aber auch im Dienst, eventuell sogar in einem vollzeitlichen Dienst und immer wieder dafür sorgt, dass wir an einem Ort drinnen sind, wo wir dienen, wo wir reinpassen. Es ist der, der gerufen hat und gesagt hat, jetzt ist die Taufe, glaube ich, fällig, jetzt müsst ihr das Zeugnis mal geben. Jetzt sage ich, ich lebe mit Jesus, ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit ihm auferstanden, er ist mein Herr und mein Gott und ich gehe mit ihm. Aber es ist kontrastreich und es darf uns nicht verwundern. Und unsere Zeit macht es nicht einfacher. Wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, ist die Zeit wie Verfolgung und trotzdem Umkehr. Dann ist es Bekämpfen und das Verkünden. Er ist eben doch der Christus Gottes. Das Evangelium mag ganz neu sein, aber es gehört irgendwo gleich in einen Rahmen hinein, dorthin, wo die Leute überhaupt sind. Es ist eine kraftvolle Verkündigung und trotzdem Verwirrung bei den Leuten. Noch lange nicht alle sind glücklich gewesen. Ich meine, Jesus hat mit dem reichen Jüngling geredet und hat ihm gesagt, es ist okay, es fehlt dir einfach noch etwas. Geh und verkauf den ganzen Plunder und dann komm mit mir. Und er ging traurig von ihm weg. Und Jesus ist ihm nicht nachgelaufen. Er hat gesagt, hey, hallo, ich bin Jesus. Kraftvolle Verkündigung, Verwirrung bei der Elite, bis hin zum Entscheid, der sagt, den töten wir. Kraft, Durchbruch und trotzdem im Korb die Mauer durch ab. Und Flucht. Romantisch zum Lesen und zum Erzählen für Kinder, aber für den, der drin gehockt ist, in dem Korb, ist das nicht lustig gewesen. Später berichtet er nämlich darüber. Und sagt, das sei auch nicht gerade unbedingt der Abschied gewesen von einem erfolgreichen Staatsmann. Wenn sie die Mauer ablöhnt in einem Körbchen, dass man die nicht verwünscht, weil sie alle Tore bewachen und sagen, wenn du im Fall kommst, ist das dein letzter Spaziergang gewesen heute Abend. Und wenn wir aus Vernunft Streit und Kampf umgehen, was der Paulus dort gemacht hat, gesagt hat, lass mich da außen ab, ich muss gehen. Oder am Schluss haben sie ihn nach Tarsus geschickt, wieder heim. Heisst das noch nicht, dass wir versagt haben? Es gibt immer eine Frage von einer Art Güterabwägung, zu sagen, was ist gescheiter im Moment? Was nützt mir oder was bringt mir? Wir lesen, dass er nachher bei diesen Jüngern ein- und ausgegangen ist und die Beziehung hat sich angefangen aufzubauen und er hat seinen Dienst weitergetan. Schließlich haben sie ihn eben heimgeschickt und wir können jetzt auch sagen, ist das jetzt wirklich eine erfolgreiche Geschichte? Irgendwo läuft nebendran der Gemeindebau weiter, weil der letzte Vers heisst nachher anschliessend, was sie nach Tarsus geschickt haben, würden wir sagen, wenn wir jetzt eine Zusammenfassung schreiben für die Zeitung, würden wir sagen, ja okay, wir haben es gerade noch geschafft und er ist wenigstens noch lebendig davon gekommen. Aber es steht eben etwas anderes. Es steht im nächsten Vers, steht nachher, so hat er nun die Gemeinde Frieden. In ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Unser geistliches Leben hängt an einem ewigen Gott, der unabhängig von allem sich für uns entschieden hat. Und gesagt, ich bin für dich da, ich bin sowieso da und wir gehen miteinander und ich will dich mit ihnen in mein Reich, in mein Werk hinein. Ich will, dass du Teil hast. Ich will, dass du mit mir zusammen bist. Der Paulus hat das Ganze gut verstanden und er gesagt hat, ihn will ich kennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Es heisst sogar, dass ich seinem Tod ähnlich werde. Und Galat, man kann es nicht genug sagen, wir leiden nicht zur Erlösung. Das hat Jesus gemacht. Aber wir leiden, weil wir erlöst sind. In einer Welt, wo irgendwo steckt und steht und anfängt zu merken, mehr denn je, unsere Zeit ist endlich. Probieren wir doch wenigstens mit den Ratten einigermaßen zu Schlag zu kommen und zu schauen, wir könnten länger leben. Ich könnte euch jetzt andere Sachen erzählen. Ich habe kürzlich mit einem Imker geredet, wo mir erzählt hat, wie das ist bei den Bienen. Wir sind irgendwo aufs Thema gekommen und dann hat er erzählt, wie das Ganze aussieht. Ich habe ihn gefragt, wie das sei mit dieser Kasten im Kerei. Wisst ihr, wo man Bienenvölker züchtet, dann lässt man sie auf den Lastwagen, fährt in irgendein Gebiet, lässt sie fliegen, weil dort hat es schon lange keine Bienen mehr. Das geschieht an vielen Orten. Es gibt übrigens auch einen Film, glaube ich, dazu, der zeigt, dass dann das ganze Rebbergen und überhaupt grosse Anlagen von Früchten und so wären schon lange nicht mehr bestäubt, wenn man nicht über ganze Bienenvölker herkarren und dann laufen lassen. Dann habe ich gesagt, was machen sie, wenn sie wieder, wenn die fertig sind und die Befruchtung stattgefunden hat von diesen Reben oder von dem Obst? Dann nachher sagt, ja, dann tun sie es verbrennen, dann machen sie es, töten sie alle. Und dann haben sie gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Er sagt, mal, weißt du, eine normale Biene lebt auch nur etwa 3 Monate. Und im Winter ein bisschen länger, oder im Winter 3 Monate und sonst noch kürzer. Das ist einfach so. Ausser die Königin. Und vielleicht habt ihr schon mal etwas gehört von Jolie Royale. Oder? Das kann man kaufen. Das kann man, glaube ich, sogar essen. Und da gibt es auch Kosmetik davon. Weil das tut einem ja erhalten. Und die Bienen, die so sensationelle Waben bauen, jedes gleich gross, 6 Ecken, und da könnte man ganz viel dazu sagen, wie gescheit das Ganze ist, die entscheidet sich irgendwo, eine Königin dann anfangen zu produzieren. Und das ist die einzige, die Jolie Royale überkommt, die gefüttert wird von den Bienen. Nur die. Und die lebt 4 Jahre. Und die Wissenschaft forscht. Und sagt, wieso lebt die 4 Jahre? Was ist in dieser Nahrung drin? Etwas muss doch drin sein. Wenn wir das finden würden, könnten wir unser Leben verlängern. Das ist wirklich so. Für alle Ladies, die wissen, der Gerlain macht doch einen wunderschönen Lippenstift, der heisst Abeille Royale. Der hat königliche Bienen, der hat wahrscheinlich irgendetwas von dem Jolie Royale drin. Für alle, die es nicht wissen. Dann wird man älter natürlich, wenn man das ins Gesicht stricht jeden Tag. Ich weiss nicht genau, wie es geht. Jetzt übrigens haben wir es auch an der Ratten ausprobiert. Es wirkt scheinbar Blutdruck senkend. Wenigstens für die Ratten, ich meine, das ist immerhin schon mal gut. Das ist aber wahr, ich erzähle euch etwas, was wissenschaftlich wirklich ernsthaft geforscht wird. Und es zeigt einfach unsere Zeit. Und irgendwie das Bewusstsein von unserer Endlichkeit und das Bewusstsein, dass wir das letzte Wort nicht in der Hand haben. Wir haben es nicht, es ist an einem anderen Ort. Und Gott sei Dank haben wir einen Herr, der von Ewigkeit her ist, wer er ist, der dein und meinen Rat überhaupt nicht braucht. Aber ich sehne dafür jeden Tag und bei jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit. Und manchmal sind wir gerufen, in einen Kampf zu stehen. Manchmal sind wir auch gerufen, zu sagen, weißt du was, lass mich dort draußen ab. Ich mache das, glaube ich, lieber im Moment nicht. Und das muss man wissen. Und wir dürfen vom Heiligen Geist geführt sein in unserem Leben. Und wissen, was er von uns will. Und wissen, dass wir vorangehen können. Und dann wird auch in der Covid-Zeit werden wir erleben, dass die Gemeinde sich aufbaut und unter dem Beistand vom Heiligen Geist und weiter wächst, auch wenn alles ein bisschen anders aussieht in unserer Zeit. Und ich wünsche uns allen, dass wir an dem grossartigen Gott festhalten und einfach zu ihm kommen, ohne zu meinen, wir müssen ihm irgendetwas erklären und wissen, er erwartet mich einen Weg und liebt mich als einen wunderbaren Vater über mein Leben und über die Ewigkeit. Und ich möchte dir danken, himmlischer Vater, dass du so wunderbar bist und nicht einfach irgendwo in der Ferne der grosse Gott bist, der für sich geblieben ist, sondern dass du dich entschieden hast, Menschen zu machen und uns näher zu sein. Wir wollen dir einfach danken. Und ich bitte dich, dass du uns allen ganz persönlich heute Morgen neu begegnest mit dieser Vaterliebe, mit dieser Kraft, mit dem Segen. Ich danke, dass wir dürfen miteinander Segen aussprechen über die Gemeinde da und über die Gemeinden, wo immer sie sind. Sei es in der ganzen Schweiz oder in der ganzen Welt, wo alles irgendwo angefochten ist im Moment. Und dass wir miteinander dürfen unter dem Beistand von deinem wunderbaren Heiligen Geist erleben, dass Auferbauung geschieht, dass es eine Fortsetzung gibt, dass es auch immer wieder Zeiten gibt vom Frieden, Zeiten vom Feiern und vom Festen, dass wir einen wunderbaren Gott haben und dass wir ihn dürfen finden. Und ich danke dir, dass du Weisheit gibst und jetzt gerade Fragen beantwortest in den Herzen. Soll ich gehen oder soll ich lieber warten? Muss ich ausweichen oder soll ich dreinstehen? Du weisst es und du antwortest und zeigst es uns und führst uns durch. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für die Aufzeichnungen von der Apostelgeschichte, von den Realitäten, von dem Leben vom Heiligen Geist in einer Geschichte und Welt, in der wir einfach drin sind, wir miteinander. Und so sprechen wir auch einander Segen zu, in dem wunderbaren Namen Jesu, wo es gegeben ist als Zugang und wo es geschenkt worden ist, dass wir den Vater dürfen sehen, wie er ist. In seinem ganzen Wesen, in seiner Liebe, in der Versöhnung, in der Vergebung. Ja, Herr, sprich du wieder Vergebung in die einzelnen Leben, gerade jetzt. Lass uns wissen, dass du vergisst. Lass uns erfahren, dass du Frieden schenkst und Schuld tilgt ist bei dir. Absolut in Ordnung ist. Und gib uns Gnade, dass wir auch vergeben können, da wo andere Sachen rumliegen, die uns vielleicht verletzt oder gedrückt haben. Wir danken dir, wir ehren dich und wir wollen weitergehen mit dir und für dich und in dieser wunderbaren Gemeinschaft, die du schenkst. Amen.